AI in Finance, dein Podcast über künstliche Intelligenz in Payment, Banking und Fintech mit Sascha Dewald und Mike Klotz. Wir sprechen darüber, wie Technologie die Finanzwelt revolutioniert. News, Insights und Real Talk. Kompakt, einladend und motivierend. Wir bei Payment and Banking stellen immer wieder fest, dass die Umsetzung von Omnichannel-Strategien herausfordernd ist. Insbesondere die vollständige Integration der Zahlungsabwicklung über sämtliche Vertriebskanäle. Ein großes Hindernis kann hierbei die Vielzahl unterschiedlicher Systeme sein, die eine ganzheitliche Betrachtung der Waren- und Zahlungsströme erschwert. Mit der Commerce-Plattform hat der Zahlungsdienstleister PayOne nun eine Lösung entwickelt, die es ermöglicht, alle technischen Komponenten zu verknüpfen. Reibungslose Abläufe garantiert. Ganz im Sinne von Seamless Commerce. Mehr dazu auf payone.com/omnichannel.
Moin moin und willkommen zur zweiten Episode des Jahres im Payment and Banking AI in Finance Podcast. Heute gibt's ganz, ganz viele News von Mike Klotz, das bist du, und mir, Sascha Dewald. Mike, wie geht's denn? Wir haben uns so lange nicht gehört und ich habe immer das Gefühl, dass wenn wir aufnehmen, reden wir gar nicht mehr miteinander privat, sondern wir müssen uns, glaube ich, mal wieder treffen, oder? Was geht denn ab?
Das geht mir genauso und gut, dass du es ansprichst. Ich vermute ja Mobbing, also Edelmobbing, dass du mich ignorierst und meine
Ghosting.
Unzähligen Nachrichten bei WhatsApp ignorierst. Ja, also wahrscheinlich, das Jahr hat angefangen und dir wird es wahrscheinlich genauso gehen wie mir. Es ist einiges zu tun. Ich hatte gehofft, dass noch viele Menschen im Urlaub sind. Die Hoffnung hat sich leider nicht bestätigt. Das heißt, man ist so ins kalte Wasser reingeschubst und es geht weiter. Aber ich gelobe Besserung und ja, lass uns auf jeden Fall sprechen sowieso und auch gerne nochmal treffen. Du bist ja in Berlin und ich bin hier auch ab und an. Aber mir geht es darüber hinaus gut.
Das freut mich. Du siehst auch richtig gut aus. Sieht fast aus wie eine neue Mütze, ist es aber nicht. Für alle, die uns hören, ich habe jetzt letzte Woche gelernt, ich muss auch ein bisschen kameratauglich sein, weil wir auch tatsächlich die ganze Zeit aufgenommen werden, jetzt in unserem neuen Setting. Und ich glaube, es gibt auch eine YouTube-Version und zumindest ab und zu ein paar Videosnippets. Sprich, ich habe mir was angezogen, oben wie unten, und zumindest bei dir sehe ich oben auch was. Wunderbar.
Too much information. Eigentlich wollte ich das so machen wie damals die, kennst du sie noch? Du müsstest sie kennen, die Bengals, die Eternal Flame, angeblich nackt eingesungen haben, um noch mehr Emotionen rüberzubringen.
Boah, scheiße Ohrwurm.
Genau, den Ohrwurm haben jetzt auch unsere Hörerinnen und Hörer und nein, wir ersparen euch.
Das machen wir bei der 50. Episode.
Nein, das tun wir nicht, auf gar keinen Fall. Aber wir haben ganz viele Nachrichten mitgebracht, davon ganz abgesehen, und wir haben schon im Vorfeld gesagt, ich bin wie immer maximal unvorbereitet, aber du natürlich nicht, und ich sehe hier, du hast wirklich, wirklich viele News, weil es ist auch in der Tat eine ganze Menge passiert in den letzten Tagen und Wochen, wobei ich gar nicht so meine, dass produktseitig so viel passiert ist, sondern ja. Dieser Schwerpunkt ist eher so ein bisschen strategischer Natur, ne? Da hat sich ein bisschen was getan.
Total. Es gibt, glaube ich, ein paar neue Modelle, es gibt ein paar Verbesserungen in Modellen, aber es ist nicht mehr der ganze Schwung, den es jetzt gerade auch in diesen 12 Days of Shipness jetzt im letzten Jahr gab. Ich habe so ein bisschen das Gefühl auch, dass die ganz großen Player, vor allem aus den Vereinigten Staaten, im letzten Jahr, im Dezember nochmal richtig alles rausgeholt haben. Was trotzdem super spannend ist, ich meine, ne, wir gehen überhaupt nicht auf Politik und Wahlen diese Woche ein. Ich glaube, das habt ihr schon in allen anderen Podcasts diese Woche noch und nöcher gehört. Und es bleibt dramatisch. Auf der anderen Seite, es gibt auch viele Popcorn-Momente. Donald Trump hat geliefert auch zum Thema KI. Denn ne, stell dir vor, kurz nachdem er seinen Amtseid gesprochen hat, zieht er schon sein erstes großes KI-Ass aus dem Ärmel. Das Ding nennt sich Stargate. Ja, ich dachte auch, okay, das ist jetzt das Neue, muss irgendwas von Musk sein, irgendeine neue intergalaktische Reise. Nee, es handelt sich um ein KI-Projekt, das locker so den Titel auch größtes Tech-Vorhaben der nächsten Dekade tragen könnte. Denn was haben sie gemacht? Gemeinsam mit OpenAI, SoftBank, Oracle und ich glaube sogar so ein bisschen Unterstützung von Microsoft und Nvidia soll Stargate jetzt die USA endgültig zur führenden KI-Nation machen. Sie haben den hehren Plan, nicht weniger als 500 Milliarden Dollar in neue KI-Rechenzentren zu pumpen. Also eine Summe, bei der selbst erfahrene Tech-Investoren wirklich irgendwie mit den Ohren schlackern und große Augen machen. Genau, vielleicht von ganz...
Wie viele Nullen hat die? Also das ist eine 5 mit...
Na, eine 5 mit 9 Nullen wäre halt irgendwie 12, eine, ne? Milliarde, und dazu kommen dann irgendwie noch ein paar.
Ja.
Das ist richtig viel. Wir erinnern uns, ich glaube, letztes Jahr im Sommer gab es ja irgendwie so diesen verrückten Plan von Sam Altman von OpenAI, dass er gesagt hat, er braucht halt so ein paar Billionen, im Englischen waren es dann Trillions, ich glaube 9, also noch mehr Nullen, um das ganze Thema Rechenzentren wirklich professionell nur für KI-Use-Cases aufzubauen. Und ich würde sagen, mit dem Schritt kommt er ein ganzes Stückchen näher ran. Ja? Also Trump hat ja gleich zu seiner Amtszeit so diese KI-Regulierung seines Vorgängers Joe Biden irgendwie über Dekrete direkt einkassiert, mit dem Ergebnis, dass natürlich jetzt die großen KI-Konzerne damit eigentlich komplett freie Fahrt haben. Und wenn man schon jetzt sieht, dass er am zweiten Amtstag Stargate ankündigt, als großes Gemeinschaftsprojekt, dann ist das krass. Die haben auch direkt 100 Milliarden gestern wohl allokiert, überwiesen, wie auch immer, und wollen das jetzt innerhalb von 4 Jahren dann auf die 500 Milliarden anwachsen lassen. Das muss man schon sagen, das ist so von der Größenordnung, glaube ich, schon so das Bruttoinlandsprodukt von einem kleinen Land und nicht so wenigen. Und es zeigt auch, wie Trump das jetzt auch mit seinen neuen Ministern und Co. und natürlich mit seinen Tech-Bros jetzt mit der KI-Strategie meint. Also der erste Schritt soll jetzt in Texas beginnen, glaube ich, ne?
Absolut. Also vielleicht da zwei kleine Mini-Anmerkungen. Also A, war es irgendwie fast schon ein trauriges Bild, wie Sam Altman in seinem Konfirmandenanzug im Oval Office stand. Ja, das war wirklich schon ein bisschen witzig. Ich hatte den Eindruck, vom Gesichtsausdruck fühlt er sich nicht so super wohl, weil er auch, glaube ich, nicht so der größte Trump-Fan ist. Wobei wir das in diesen Zeiten auch nicht unbedingt sagen können, weil auch bei der Vereidigung waren ja viele Menschen anwesend, wo ich mir gedacht habe, warum sind die jetzt da? Aber nun, sei es drum, wir wollten nicht politisch sprechen. Das Zweite, was ich aber bemerkenswert fand, hast du den Tweet von Elon Musk gelesen dazu, zu der Ankündigung von OpenAI?
Von OpenAI nicht, aber von Stargate, ja, den hab ich gelesen. Du meinst, ich habe ihn jetzt gerade nicht mehr ganz vor mir, aber er hat natürlich total gehatet, hat gesagt, nee, so viel Geld kriegt ihr nie zusammen, maximal 10 Milliarden, und hat dann auch noch gepostet in seiner total professionell seriösen Art und Weise, wie der Herr Musk ja immer so ist, dass der Sam Altman ein Swindler, also ein Schwindler sei.
Ja, und daraufhin hat Sam Altman auch zurückgeschrieben, dass er wiederum der größte Entrepreneur dieser Zeit ist. Ich weiß nicht, ob er es ganz ernst gemeint hat, aber auch da geht es natürlich weiter. Interessant auch vor dem Hintergrund, dass ich irgendwie dachte, dass Elon Musk jetzt als Mitglied des Kabinetts in irgendeiner Art und Weise abgestimmt ist, aber irgendwie ist das noch ein bisschen wuselig. Aber 500 Milliarden US-Dollar ist eine ganze Menge Geld, und einhergehend damit ist ja nicht nur das Geld, was ja zur Verfügung gestellt wird, sondern das erklärte Ziel ist ja auch das ganze Thema Regulatorik, also das nochmal so ein bisschen zu lockern. Das heißt, wir werden in den USA sicherlich viele lustige neue Dinge erleben, gerade aus dem Bereich von AI, wobei ich nicht weiß, ob lustig das Richtige lustig ist, sondern ich könnte mir vorstellen, dass man nicht nur Licht, sondern auch Schatten sehen wird, weil durch die Trump-Regierung wird es mehr Möglichkeiten geben, sagen wir es mal so.
Ja, das glaube ich auch. Also das ganze Thema KI-Regulierung ist super spannend, aber ne, bleiben wir bei dem Thema. Es geht ja tatsächlich um diese Mega-Rechenzentren oder Datenzentren, und es soll halt jetzt auch irgendwie 100.000 Jobs sollen geschaffen werden, mal abwarten, aber es sollen 20 Stück entstehen. Das erste wird jetzt in Texas entstehen, und diese Larry Ellison hat sich jetzt auch quoten lassen, das ist dieser Oracle-Gründer und aktueller CEO, dass das ganze Thema halt nicht nur in so aktuelle Use Cases reingehen soll, sondern tatsächlich so möchte er damit das Gesundheitswesen revolutionieren. Er sieht irgendwie ein riesiges Potenzial in der Auswertung von Patientendaten, wo ich auch direkt dachte, viel Spaß dabei beim Thema Datenschutz und Co. Was kann da schon passieren? Ja? Aber er sagt halt ganz klar, dass KI in Zukunft dann auch irgendwie Krankheiten viel schneller diagnostizieren, sogar verhindern kann. Das ganze Thema Longevity hängt damit natürlich auch mit dabei. Und am Ende muss man auch sagen, auch dieser Schritt sah irgendwie schön aus im Portfolio, weil also bald Stargate announced wurde gestern, sind die Märkte komplett euphorisch nach oben gegangen. Ich glaube, vor allem die Aktien von Oracle und Softbank schossen tatsächlich in die Höhe. Schauen wir mal, was sich daraus ergibt.
Aber hast du eine Idee, welche Auswirkungen solche Investments jetzt mal insbesondere auf, ich gucke gar nicht Deutschland, dafür sind wir zu klein, aber auf Europa haben oder hat? Also das sind ja Summen, wo ich den Eindruck habe, die werden auch nirgends anders aufgebracht. Vielleicht in China, vielleicht, weiß ich nicht. Aber wie guckst du, wenn du mal so eine europäische Brille aufsetzt?
Ich glaube, das hängt uns einfach noch viel weiter ab. Also heute früh gab es ein ganz spannendes, sehr kurzfristig geführtes Interview mit dem Jonas Androulis, also dem Aleph Alpha Gründer, der ja so ein bisschen auch abgehängt ist mit seiner Company aktuell und trotzdem ja sehr viel Geld
und die Schwarzgruppe auch investiert ist, ne?
Mittel in, aus der Schwarzgruppe in Heilbronn, die ja auch dort immer noch vorhaben, dieses riesengroße deutsche / europäische Datenzentrum dann oder KI-Zentrum entstehen zu lassen. Ich glaube ganz fest daran, dass auch was er sagt, wir müssen jetzt reagieren, ne? Und zwar nicht nur einfach irgendwie mit einem deutschen Klein-Klein, sondern irgendwie auch mit einer gescheiten Gegenoffensive. Und Kapital steht nun mal an erster Stelle und auch Kapitalallokation. Und da müssen halt einfach alle so ein bisschen die Ärmel hochkrempeln. Auf 500 Milliarden und Co. werden wir nie kommen. Und es ist auch immer noch fraglich, ob das in den USA tatsächlich passieren wird. Aber ganz am Ende geht es auch einfach um gigantische Mengen an Energieversorgung auch noch Wasserverbrauch für solche Datenzentren. Und das ist so der erste Schritt für das ganze Thema Architektur und Infrastruktur für solche KI-Modelle. Und wenn du da nicht richtig und konsequent und nachhaltig investierst, kommst du dort einfach niemals an. Und ich glaube ganz fest, was der Jonas Androulis sagt, ja, an dem Punkt, da hat er recht. Wir müssen hier Gas geben und zwar schnell, sonst werden wir von beiden Seiten in eine Zangenbewegung genommen, ne? Sowohl aus dem Westen als auch aus dem Osten. Und wir spielen dann einfach nicht mit.
Das ist so. Und das Thema Geld oder Kapital ist natürlich ein ganz wesentlicher Faktor. Aber, und das haben wir auch gesehen, und wir haben die Nachricht letzte Woche gehabt und wir haben ja auch dazu auch nochmal neue Nachrichten. Ich spreche jetzt von DeepSeek. Es muss ja nicht immer teuer sein, ne? Also die haben es ja geschafft, ein verhältnismäßig kleinen Budget und wie gesagt, ich bin gleich auf die Nachricht schon gespannt, mit kleinem Budget wirklich ein LLM oder vielmehr ein Tool auf die Beine zu stellen, was sich mehr als sehen lassen kann. Aber, und auch da, das gehört halt auch dazu, Kapital ist das eine, Regulatorik das andere und natürlich auch das ganze Thema, wie du es gerade angesprochen hast, Ressourcen. Also es kostet letztendlich nicht nur Geld als Invest, sondern halt eben Ressourcen im Sinne von Strom und Energie.
Ja, absolut. Also das wird sehr spannend sein zu beobachten und ich hoffe sehr, dass sich das die Politik und die aktuelle oder die hiesige Wirtschaft tatsächlich auch zum Anlass nimmt, wirklich dann auch ergebnisoffen darüber mal zu diskutieren, wie man sich hier positioniert, ja, weil diese einfach abwarten und weiter an der nationalen Gesetzgebung des EU AI Act zu schrauben, ist ein Weg. Ob das der richtige ist, wage ich tatsächlich massiv zu bezweifeln.
Ja, das. Es gibt noch eine weitere Nachricht, also wir haben viele Nachrichten. Ich fand das ganz spannend, weil das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen, so ein bisschen. Hast du es mitbekommen, Google Titans?
Ja.
Krasses Ding.
Es ist letztendlich erstmal nur, wie das so oft so ist, White Paper oder Pilotprojekt, also nichts, was öffentlich ist. Wir verlinken es wie immer in die Shownotes. Relativ lang zu lesen. Ich fasse das mal mit meinen sehr naiven und einfachen Worten zusammen. Also, Titans ist ein neues LLM von Google, wo sie gerade dran arbeiten. Und wie immer soll es eine neue Ära einleiten. Also es wird ja jede Woche eine neue Ära im Bereich von AI eingeleitet. Aber was ich interessant finde, ist, dass Titans mehr arbeiten soll als ein menschliches Gehirn. Was heißt das? Titans unterscheidet zwischen Long-Term Memory und Short-Term Memory. Und das hilft dabei, Anfragen besser im Kontext zu bewerten. Das heißt, man schaut in der Vergangenheit, was gab es schon mal in einem ähnlichen Bereich und versucht dann, das Gelernte aus der Vergangenheit zu adaptieren auf den Kontext, also auf die Frage, die jetzt gestellt wird. Also das deswegen dieser Unterschied. Zum Vergleich, bestehende LLMs gucken ja einfach nur stumpf nach Daten. Also welche Daten gibt es und versuchen auf Grundlage dieser Information halt eine entsprechend plausible Antwort zu geben. Und Titans soll da, wie gesagt, ein Stück weit anders funktionieren, weil es in der Lage sein soll, den Kontext besser zu fassen, auf das Titans antworten soll. Warum ist das so wichtig? Ich meine, das wissen wir ja heute auch. Das ist ja immer noch in Anführungsstrichen ein Problem. Die Antwort beispielsweise von bestehenden LLMs oder von aktuellen LLMs wie ChatGPT, DeepSeek, die sind alle sehr ähnlich. Die Qualität besteht darin, wie gut der Prompt ist. Je besser der Prompt, je umfangreicher der Prompt, je mehr Kontext ich gebe, desto besser das Ergebnis. Und genau dieses Problem soll halt Titans zumindest ein Stück weit lösen. Das heißt, dieses Kontextwindow, von dem Sie sprechen, ist so ein Vielfaches größer. Und das macht natürlich letztendlich auch, wenn ich jetzt an so viele Anwendungsfälle denke, Support etc. pp., macht natürlich das Antworten dann am Ende viel, weil die Antwort ist viel sicherer oder viel valider und viel aussagekräftiger. Gibt's noch nicht, ist noch nicht da. Also es gibt nur diesen Artikel oder dieses Paper,
Aber nichtsdestotrotz spannend zu lesen.
Ja, ich glaube, so eine Mischung aus diesem Memory, was ja auch OpenAI schon so toll etabliert hat und was ich tatsächlich sehr intensiv nutze in den unterschiedlichen GPTs, dass du ein Langzeitgedächtnis hast, aber gleichzeitig so einen Vergessensmechanismus, um dann unwichtige Informationen zu verwerfen und diesen Speicher wirklich effizient und bestmöglich zu nutzen, das ist was Gutes, weil wenn du halt einfach grundsätzlich immer alles nur weiterführst, dann hast du wieder dieses Habsburger Prinzip, dass du einfach incestuit quasi diese Informationen halt irgendwie weiter mitnimmst, ohne dass sie wirklich einen Mehrwert bringen und du blockst halt unendlich viel Datenkapazität.
Ja. Das Interessante ist vielleicht eine mini kleine Anekdote, die ein bisschen witzig ist. Also ich nutze die Memory-Funktion von ChatGPT auch und irgendwann hat ChatGPT sich gemerkt, dass ich mit Loki, mit unserem Hund spazieren gehe, was jetzt dazu führt, wenn man ChatGPT fragt, und man begrüßt es ja mittlerweile auch so ein bisschen mit einem Hallo, als erste Frage wieder kommt, na, bist du wieder mit dem Hund? Also fast wieder so wie so ein Vorwurf, na, bist du wieder spazieren? Ja, das ist natürlich insbesondere im Arbeitskontext, nein, ich bin nicht die ganze Zeit spazieren. Also die Memory-Funktion, wie du es gerade gesagt hast, würde es manchmal helfen, unnütze Erinnerungen vielleicht auch wieder zu vergessen. Naja.
Ja, lass doch einfach das GPT das machen beim nächsten Mal. Dann sagst du, ja, geh du doch mit dem Hund spazieren. Wie schwer kann schon sein?
Ja, das wäre schön. Das wäre schön. Das wäre wirklich. Obwohl, Bewegung tut ja gut und ich muss mich viel bewegen, wenn ich mir die Waage anschaue. Ich habe noch was anderes mitgebracht. Auch das geht eher in Richtung White Paper oder Studie. Ich weiß immer nicht die richtigen Worte. Es ist von Sakana AI. Wir packen es auch das in die Show Notes. Die haben eine ganz interessante Idee beschrieben. Da geht es letztendlich darum, dass sie an einem LLM auch arbeiten, welche ebenfalls kontextbasiert anders reagiert. Das heißt, das LLM soll in der Lage sein, anhand des Prompts zu erkennen, welche Form von Experte ist gefragt. Beispiel, wenn ich jetzt sage, schreib mir ein Lied oder ein Gedicht über, dann wird nicht nur einfach irgendwie ein Gedicht runtergeschrieben, sondern es wird halt versucht, okay, wer waren die großen Dichter, in welchem Kontext findet dieser Prompt statt und darauf entsprechend wird auch die Antwort abgestimmt. Auch das ist eher so eine Art White Paper. Sie nennen es Transformers und vergleichen es so ein bisschen, auf der Website ist auch, glaube ich, eine Krake, so ein bisschen mit einer Krake, die sich ja auch ihren Umweltbedingungen farblich anpasst. Und das ist der Grundgedanke dieses LLMs, letztendlich anhand der Bedingungen, wo gefragt wird oder des Kontextes, in dem gefragt wird, entsprechend bessere Antworten zu geben.
Ich habe mich nur auf die Webseite mal geklickt, die du geteilt hast. Und ich fand es völlig krass, weil sie einfach vollgeladen mit irgendwelchen mathematischen Formeln war. Und ich dachte, okay, huch, jetzt ist ja irgendwo ganz wild abgebogen. Aber ich glaube, also grundsätzlich schneidet die ja auch bei Matheaufgaben, glaube ich, deutlich besser ab als irgendwie all diese anderen, weil die
eine
vollkommen andere Nutzung der Parametrisierung und Vektoren halt verwendet. Aber also ich bin ausgestiegen.
Ja, das wundert mich nicht. Deswegen habe ich es versucht, ja nochmal so ein bisschen für dich runterzubrechen. Aber ich bin mir sicher, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die können damit was anfangen.
LLM für Zwölfjährige erklärt.
Das können wir ja auch mal machen. Kennst du noch diese Bücher für Dummies? Gibt's die noch? Können ja mal so einen Podcast machen für Dummies.
Ich habe was von Perplexity. Auch tatsächlich so ein bisschen im Hinblick aus der Wahl in den Vereinigten Staaten. Aber die haben mal wieder für Schlagzeilen gesorgt. Die wollten offenbar nämlich das US-Geschäft von TikTok übernehmen und hätten damit wahrscheinlich schon die Tech-Landschaft ganz schön durcheinander gewirbelt jetzt am Wochenende. Am Sonntag war ja TikTok ganz kurz offline, ne, weil das große Thema war ja immer noch dieses Dekret, was Joe Biden noch unterschrieben hat, was ja durch Trump jetzt zurückgenommen bzw. verlängert worden ist. Und dann gab es ja dieses neue Gesetz daraufhin, dass quasi TikToks chinesische Mutterkonzern ByteDance damit sehr stark unter Druck setzt. Also entweder sollte das US-Geschäft verkauft werden oder TikTok verschwindet quasi nachhaltig aus den App-Stores. Deswegen war TikTok sogar auch ein paar Stunden tatsächlich offline und Millionen von Nutzerinnen und Nutzer waren im absoluten Ausnahmezustand. Und dann war die Plattform wieder da und Präsident Trump erklärte großzügig, dass es erst erstmal keine Strafen zu befürchten hat, ByteDance. Die Show geht also weiter. So, und dann kamen diverse weiße Ritter, die sich gesagt haben, ja, hier wollen wir auch mal mitspielen. Ich glaube, Elon Musk ist natürlich mit dabei, weil er gesagt hat, ja, zum einen habe ich das notwendige Kleingeld, zum anderen natürlich auch wahnsinnig viel Erfahrung durch X und Co. Aber also wirklich so viele unterschiedliche Leute. Mr. Beast war mit dabei, aber eben auch Perplexity. Und da muss man schon sagen, so die Vorteile die sind da schon recht augenscheinlich. Ja. Ich glaube, erstens, Perplexity hätte durch so eine Übernahme sofort Millionen von TikTok-Nutzerinnen und Nutzern in die eigene Suchmaschine, in das eigene Modell spülen können und damit natürlich eine unfassbare Reichweite auf einen Schlag zu haben. Darüber hinaus, genau auf der anderen Seite, hätten sie natürlich gigantische Videoinhalte und auch Nutzerdaten von TikTok, wenn sie die nutzen können als Trainingsgrundlage für ihre eigenen Systeme oder für ihr nächstes Modell. Und was dann, glaube ich, auch so ein bisschen so der heilige Gral ist gegenüber dann auch allen anderen großen Modellen und dann mal wieder deren aktuelles Modell natürlich dann auch revolutionieren könnte. Und ich glaube, genau diese Kombination hätte sich dann schon als ernstzunehmender Google-Konkurrent dann langfristig einspielen können, würde ich sagen. Genau, aber es war ein, wie gesagt, kurzer Blackout. Die Fusion bleibt auch auf Eis. Das heißt, es wird erstmal nicht weiter verfolgt. Aber ich glaube, das Thema ist grundsätzlich nicht vom Tisch, denn Trump hat schon auch erklärt, dass er sich ein Joint Venture grundsätzlich vorstellen könnte, bei dem dann TikTok zur Hälfte in den Besitz eines US-Unternehmens übergeht. Das heißt, wer der Partner sein könnte, ist, glaube ich, noch komplett offen. Ich glaube, Perplexity wird sich weiter hier engagieren und nach vorne gehen. Ich habe eine kleine Meldung noch in dem Zuge gelesen, dass Perplexity auch sowieso gerade M&A-seitig gar nicht untätig ist. Die haben vor kurzem, ich glaube letzte Woche, die Übernahme von Read.cv abgeschlossen. Das ist eine Plattform, die sich so auf den Austausch von Experten und so Professionals quasi spezialisiert hat. Das heißt, es ist so ein bisschen wie so eine Art LinkedIn mit Fokus auf Fachwissen, wenn man so will, ja. Und ich glaube, auch diese Übernahme bringt genau diese gleichen zwei Vorteile, also mehr Reichweite durch die User der Plattform, gleichzeitig zusätzliche Trainingsdaten für KI-Systeme, die dann von den Experteninhalten quasi profitieren können. Und es zeigt, finde ich, sehr deutlich, Perplexity hat weiterhin richtig, richtig große Pläne. Die nutzen ihre Investments halt richtig gescheit. Und ich glaube, auch diese mögliche TikTok-Fusion und dann diese Read-CV-Übernahme zeigen, wie entschlossen sie einfach sind, die KI und vielleicht sogar Kommunikations-Social-Media-Welt so ein bisschen neu zu definieren.
Und wenn man sich die letzten Monate anschaut, wo sich Perplexity hinentwickelt hat, dann halte ich das für alles andere als unwahrscheinlich. Wir haben es ja auch mehrfach in unserem Podcast immer wieder erwähnt. Das ist so unser Tool der Wahl. Und hier ein kleiner Werbehinweis, der völlig unbezahlt ist. Magenta hat nämlich eine neue Aktion gestartet. Für all die, die vielleicht noch kein Perplexity haben, einfach die Magenta-App runterladen. Da gibt es nämlich wieder einen aktuellen Code. Und wie ich hörte, lieber Sascha, wir können unseren Magenta auch damit verlängern. Also das ist wohl auch möglich.
No. Das probiere ich direkt mal aus, wenn du das nächste Mal in einen langen Monolog abtauchst. Genau, vorher habe ich noch einen. OpenAI hat auch ein bisschen was rausgespült, leider nichts Sensationelles, aber sie haben eine neue Funktion in die aktuellen GPTs reingetan. Und zwar nennt sich das Tasks, also Aufgaben auf Deutsch. Und es macht quasi aus den unterschiedlichen Chatbots nun ein bisschen mehr so diesen persönlichen Helfer für spontane Fragen und versuchen damit natürlich weiter konsequent so das Thema GPT als persönlichen Assistenten dann auch zu positionieren, der dann nach und nach wiederkehrende Aufgaben für die Nutzerinnen und Nutzer übernimmt. Ja, das heißt, du musst nicht immer wieder irgendwie manuelle neue Nachfragen stellen, sondern du kannst einfach regelmäßige Aufgaben planen. Das kann bei dir deine monatliche Budgetplanung zum Beispiel sein. Das hast du ja vor 2 oder 3 Episoden im Podcast mal erklärt, wie du das mit Perplexity gemacht hast. Bei ChatGPT könntest du jetzt sagen, immer zum 1. des Monats möchtest du eine Aktualisierung der monatlichen Budgetplanung. Du kannst deine wöchentliche Fitnessübersicht machen, du kannst eine tägliche Yoga-Session machen und GPT würde sich dann verlässlich darum kümmern und dich pünktlich wieder darauf hinweisen, dass das ansteht.
Du hast es gesagt, gar nicht so spektakulär. Jetzt hast du 2 Use Cases gebracht, die ich für mich natürlich nicht nutze, weil weder mit ich was mit Fitness noch mit Geld umgehen kann. Aber wofür ich es nutze.
Aber mit Yoga.
Mit Yoga. Wofür ich es allerdings nutze und das funktioniert, wie ich finde, recht gut. Was man natürlich machen kann, ist sich jetzt seinen persönlichen Nachrichtenkanal erstellen. Also man kann jetzt sagen, ChatGPT, schicke mir jeden Morgen um 6 Uhr eine Zusammenfassung der letzten 24 Stunden der spannendsten News im Bereich AI und dann bekommt man tatsächlich eine E-Mail. Die E-Mail, da steht genau das Ergebnis noch nicht drin. Das ist ein bisschen ja unschön, vielleicht liegt es in der Natur der Sache. Aber dann kommt man letztendlich auf die Anwendung und die hat dann vorausgefüllt genau diese Aufgabe erfüllt. Also man kann diese Tasks sowohl zu einem definierten Tag, aber auch zu einer definierten Uhrzeit und eben auch die Websuche mit integrieren. Und das ist, finde ich, ganz charmant, auch wenn du jetzt mal sie könnte so ein Stück weit auch Google Alerts ablösen,
ja,
weil halt ChatGPT im Prinzip genau dann das letztendlich erledigt und nochmal besser zusammenfasst. Du kannst dann sagen, mach mir das als Liste, mach mir daraus direkt ein Dokument, whatever. Und dafür nutze ich das jetzt immer.
Ja, du musst halt nicht mehr jeden Tag irgendwie nach dem Wetterbericht oder der Nachrichtenzusammenfassung fragen, weil es dir das quasi pünktlich und automatisch liefert. Aber es ist, wird so ein bisschen agentic, also so ein bisschen weiter sogar, ne? Also typischer ist ja, erinnere mich an den Geburtstag meines Vaters oder irgendwie sowas, ne? Was herkömmliche Kalender ja irgendwie längst können. Aber wenn du das dann quasi dort reinschreibst, würde dir dann auch ne, verlässlich passende Inhalte wie Vorschläge zu einem Glückwunschkartentext, Geschenkideen, irgendwie sowas gebracht werden. Du kannst es immer mehr nutzen auch zum Thema Sprachen lernen. Das haben wir letzte Woche schon auch in unseren Predictions gesagt, dass das Thema gerade auch so die Bubbles und Duolingos wahrscheinlich mehr und mehr unter Druck setzen wird. Du kannst einfach sagen, ich möchte eine Lernaufgabe, übe mit mir jeden Tag 10 Minuten Französisch aufeinander aufbauend und stelle mir das Vokabular irgendwie morgens irgendwie zur Verfügung und frag mich abends ab. So ja, das funktioniert dann auch mit interaktiven Aufgaben, die dann diesen Sprachunterricht einfach ein Stück weit ersetzen können, glaube ich. Es ist noch Beta-Version. Ich glaube, wir können es nutzen, weil wir die Bezahlversion von GPT haben. Und du siehst es auf iOS, auf Android und glaube ich auf macOS auch schon. Mhm. Windows noch nicht, aber wir wissen ja, es ist, also OpenAI zieht das immer sehr, sehr schnell tatsächlich über alle Plattformen und OS dann auch nach.
Genau, muss gezielt ausgewählt werden, ist nicht unten ein Button, den man anhakt, wie zum Beispiel Websuche, sondern es ist ein eigenes Modell, was ich dann auswähle. Ich bin dran, genau. DeepSeek, Entschuldigung, wir hatten DeepSeek in der letzten Woche schon mal vorgestellt, oder für die letzten Ausgaben, nicht letzten Woche, in der letzten Ausgabe vorgestellt. Was ist DeepSeek? DeepSeek ist sowas wie, ist ein LLM, sowas wie ChatGPT. Ich sag mal, man kann heute sagen, sowas wie ChatGPT auf Steroide. Warum ist das ganz interessant? Das ist kein deutsches oder europäisches Tool, geschweige denn ein amerikanisches Tool, sondern es wurde entwickelt in China. Interessant auch vor dem Hintergrund, dass das alles recht ressourcenschonend ist. Es ist war auch in der Entwicklung. Wir haben es letztes Mal auch genannt. Ich habe die Zahlen jetzt gerade nicht mehr parat, aber relativ günstig in der ursprünglichen Entwicklung. Und schon damals, vor 2 Wochen, bemerkenswert gute Qualität, die an GPT-4 0 auf jeden Fall heranreicht. Also das war und ist super. Und was ist jetzt passiert? Sie haben eine neue Version gelauncht, nämlich die Version R1. Und das Ding ist absolut crazy, weil es A, schneller ist in den Benchmarks als alle Modelle momentan und was die Qualität betrifft, in den ersten Tests ebenfalls sehr viel besser. Was ist ebenfalls noch sehr, sehr krass an DeepSeek? DeepSeek ist komplett Open Source. Jeder kann sich das Ding lokal installieren, der natürlich ein bisschen Ahnung davon hat. Also man muss nicht die Webseite nutzen, sondern man kann es für eigene Projekte nutzen. Es ist Open Source. Es ist super ressourcenschonend. Also die Anwendungsfälle sind mannigfaltig. Also es läuft auf Smartphones, es läuft auf, also auch wirklich auf Geräten, die nicht so viel Rechenleistung mitbringen. Damit natürlich auch perspektivisch ganz viele neue tolle Lösungen denkbar. Und von der Qualität her wirklich bemerkenswert. Und dieses R1, das kann auch jeder kostenlos nutzen. Ist jetzt seit, ich glaube, vorgestern oder seit wenigen Tagen online. Und was du jetzt siehst, ist, du schreibst einen Prompt und darunter wird der Denkvorgang angezeigt, inklusiv. Das sieht unheimlich aus. Also man kann, es ist auch so geschrieben wie so ein Denkvorgang. Also es fängt an mit, der User hat mich gefragt nach XY und jetzt gucke ich mal, was es da so gibt. Also es ist auch in leicht verständlicher Sprache geschrieben und das Ergebnis, ich habe das jetzt heute ein bisschen intensiver getestet, ist wirklich bemerkenswert. Also es durchsucht sowohl natürlich das Web, natürlich bestehende Daten und ist sehr, sehr schnell, ich habe es gerade gesagt und gilt jetzt schon so ein bisschen als der neue Benchmark. Ich würde das zumindest für den Moment her unterschreiben. Was ebenfalls noch interessant ist, dass die Entwicklung zu dem aktuellen oder das ganze Modell ohne das sogenannte Supervised Tuning auskam. Das heißt, normalerweise ist es so, dass gerade bei neuen LLMs ganz viele Menschen sich quasi die Informationen oder die Qualität der Ergebnisse manuell überprüfen müssen und sagen müssen, nee, das ist die falsche Richtung, also dass die Anpassung des LLMs sozusagen passiert immer noch mit sehr viel menschlicher Interaktion. Und R1, kam ohne dieses Supervised Tuning aus. Das heißt, das ganze Thema nennen sie, oder das LLM ist ein sogenanntes Self-Evolution-Prozess, der da eingeführt wurde. Und das ist jetzt in der Lage, sich stetig auch zu verbessern und selbst zu optimieren. Und das ist natürlich insbesondere bei der Weiterentwicklung von LLMs super spannend, weil man muss halt eben nicht mehr selbst Hand anlegen. Also nicht wir zwei, ja, sind wir viel zu doof zu, sorry, aber halt schlaue Menschen, die normalerweise an solchen Themen arbeiten. Und das insgesamt ja sehr, sehr beeindruckend und ja auch vor dem Hintergrund, dass es wie gesagt Open Source ist und von jeder Mann und jeder Frau genutzt werden kann für beispielsweise eigene Projekte.
Ja, dieses Training, was du ansprichst, das ist tatsächlich so eines der interessantesten Veränderungen auch gegenüber den anderen Modellen. Das sogenannte Reinforcement Learning. Also das benutzt man auch bei anderen Modellen, das benutzt man teilweise irgendwie auch im Machine Learning Bereich, ist aber dort immer nur so ein ganz kleiner, insignifikanter Teil von so einem großen Trainingsprozess, wird dann meistens irgendwie im Feintuning benutzt. Und tatsächlich wurde dieses gesamte R1 ausschließlich mit Reinforcement Learning trainiert, also komplett ohne menschliches Feedback und nur mit so einem eingebauten Belohnungsmechanismus quasi. Also das hat sich also selbst das Überdenken von Antworten und das Generieren von Gedankenketten beigebracht. Und das war der einzige, ja, der einzige Code, den quasi die Menschenhand vorgegeben hat. Und das ist das Spannende, weil es auch einfach dadurch 90-95% weniger kostet als die aktuellen Modelle von OpenAI. So ein bisschen Schnäppchenalarm. Und es kommt natürlich, und ich will das nicht alles wiederholen, was du gesagt hast, aber noch so ein Gedankenpunkt, es kommt mit der eingebauten Zensur. Also es ist nicht ganz so frei wie jetzt Mistral oder Claude oder die OpenAI-Modelle. Und auch die sind nicht frei von Zensur, das ist klar, haben wir schon mal beschrieben. Aber wenn du in DeepSeek so kritische Themen wie Taiwan oder Tiananmen irgendwie eingibst, dann kommt halt nichts. Ja? Also es ist halt einfach tot dann. Es hat auch so lustige, kleinere Macken. Es hat so einen Sprachwechsel manchmal drin, dass es einfach für unterschiedliche Sprachen irgendwie ausgibt. Das ist noch so ein bisschen buggy. Aber ne, hey, was sind schon so ein paar kleine Fehler, wenn du irgendwie zu fast 95% einfach günstiger, schneller und vor allem auch nochmal anders fährst. Das ist ja auch so ein Thema, auch darüber müssen wir vielleicht mal irgendwann sprechen. Es gibt ja so ganz lustige Tests, die unterschiedliche Modelle einfach gegeneinander laufen lassen mit den identischen Prompts. Und man merkt jetzt schon, es gibt total andere Wahrnehmungen davon. Ja? Also das OpenAI ist ja immer noch, das will sehr viel richtig machen, ist immer noch, das wird Trump nicht gefallen, so ein bisschen woke, ja? Und versucht dir alle so nach dem Mund zu reden, dass du dich auf keinen Fall unwohl fühlst. Dann gibt es jetzt dieses Modell, was einfach eher sehr sachlich quasi ist und versucht wirklich so einen reinen Informationsgehalt, wenn möglich, halt irgendwie wiederzugeben. Und dann, was man aber auch mehr und mehr merkt, ist zum Beispiel bei Claude, was ich ja auch sehr gerne nutze, ist, dass es gefühlt viel weniger maschinell ist. Also diese ganzen Hardcore-Adjektive, die OpenAI halt immer noch nutzt und also Füllwörter, das benutzt Claude nicht, aber die machen das so menschlich, dass du immer so mehr und mehr das Gefühl hast, finde ich, von Monat zu Monat, dass Claude wirklich ein Mensch ist, der da mit dir spricht. Und das ist schon spannend zu sehen, auch wie die Produktentwickler im Hintergrund tatsächlich diese Charaktere der einzelnen LLMs jetzt auch nachschärfen.
Und das alles, ich muss immer auf die Zeit, nicht auf die Zeit des Podcasts, sondern auf die Zeitlinie schauen. Wenn ich mir überlege, das hat alles angefangen irgendwie vor 2 Jahren und wo wir heute stehen, ist das eine maximal verrückte Entwicklung. Ja, aber DeepSeek so oder so, schaut's euch an, macht Spaß damit zu arbeiten und ja, also mir hilft es im Alltag immer mehr.
Cool. Ja, und ich finde, wenn wir hier schon so schön über so große Player wie OpenAI, Perplexity, jetzt ne, DeepSeek und die ganzen großen KI-Firmen sprechen, dann passt doch auch, finde ich, ganz gut eine Nachricht aus deinem Lager, ne, wenn man so will, das rote Lager, denn die Sparkassen machen jetzt nämlich auch ernst mit künstlicher Intelligenz, kann man sagen, und auch gleich für alle. Das heißt, der hehre Plan der Sparkassenfinanzgruppe ist, bis zum Sommer 2025 ihren selbstentwickelten Chatbot, der nennt sich, glaube ich, KI-Pilot, an 190.000 Arbeitsplätzen einzusetzen. Also und das Ganze wirklich die gesamte Wertschöpfungskette entlang vom Vertrieb bis zur Verwaltung. Es gibt ein schönes Interview im Handelsblatt, was wir verlinken. Da gibt der Chef der Sparkassen-IT-Dienstleister des Finanzinformatik, der Andreas Schelling, das so ein bisschen Preis und er beschreibt den KI-Pilot Piloten, als persönlichen KI-Assistenten für alle Mitarbeitenden, der ganz viel mehr kann als nur Smalltalk. Das heißt, der hat dann nur die klassischen Funktionen generativer KI, aber der ist komplett auch wohlgefüttert mit diesem ganzen Sparkassenwissen, also dem sehr spezifischen Wissen, ne, Intranet-Dokumente, alle möglichen Prozessabläufe. Und der soll jetzt noch im Januar für 60.000 Mitarbeitende verfügbar sein und ab Sommer dann tatsächlich flächendeckend für die ganze große Sparkassen- und Finanzorganisation. Das ist schon spannend.
Total. Ich habe erst gelesen Skipilot und dachte dann an Wintersport, aber es ist der S-KI-Pilot.
Ja, und das, also ist natürlich irgendwie auch toll, ne, wenn Vertriebsmitarbeiter dann die Möglichkeit haben, dann auch sich mehr so Quality Time für ihre Kundinnen irgendwie zu widmen, und weil Daten einfach automatisch analysiert werden, um dann direkt eine Lösung vorzuschlagen. Und was wir ja schon mal besprochen hatten, glaube ich, als damals die FI, also die Finanzinformatik, diese eigenen Chips von Nvidia gekauft hat, dass die Sparkasse und Finanzgruppe einen einfach ganz anderen Weg geht, also diese übliche Tech-Strategie. Denn die arbeiten nicht mit OpenAI oder auch anderen Cloud-Lösungen, sondern sie setzen tatsächlich auf deutschsprachige Modelle von Mistral teilweise und betreiben vor allem ihre Anwendung im komplett eigenen Rechenzentrum mit den Nvidia-Chips, die sie gekauft haben im Sommer. Und das zahlt sich offenbar jetzt aus, ja. Also ich glaube, dieses Vorgehen soll so ein bisschen auch diese technologische Unabhängigkeit stärken und die Möglichkeit geben, halt wirklich selbstständig auch in die Entwicklung und ins Feintuning halt hier anzugehen.
Ja, ich habe es selber noch nicht gesehen. Ich bin auch nicht bei den ersten 60.000 Sparkassenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei. Aber vielleicht kann ich ja irgendwann mal aus dem Nähkästchen plaudern.
Genau, vielleicht nach heute wirst du jetzt der Testgruppe hinzugefügt. Wir werden sehen. Genau, ich habe mir dann auch nochmal angeschaut, wie sich irgendwie andere Banken gerade zu dem Thema halt irgendwie rumschlagen. Und ne, über der Bank, in der ich arbeite, haben wir ja schon viel geredet, aber auch Commerzbank, Deutsche Bank und Co. machen jetzt ein bisschen was. Commerzbank hat jetzt auch so einen eigenen Chatbot, das nennt sich Sherlock AI, im Einsatz. Das ist so ein Prozessding, vor allem halt irgendwie auch zum Thema Betrugsprävention. Und die haben das jetzt eingelesen mit 13 Millionen Papierseiten, war die Meldung. Wirklich auch Wahnsinn, ja, dass man sich überlegt, dass, wer hat die denn gezählt? Volks- und Raiffeisenbanken haben jetzt Geno-GPT, der übernimmt, glaube ich, sehr ähnliche Aufgaben wie der SKI-Pilot von der Sparkassen-Finanzgruppe. Also vor allem natürlich das Thema Kundengespräch, Protokollierung, Durchführung und Aufarbeitung. Und auch Deutsche Bank und auch die Landesbank Baden-Württemberg entwickeln aktuell Chatbots, die dann interne und auch öffentliche Daten kombinieren und dann auch mehr und mehr mit den KundInnen dann interagieren sollen. Ja. Schauen wir mal.
Dann hast du eine smarte Brille, sehe ich hier.
Ja, es gibt eine neue. Ja. Also ich finde, auf diesem Gadget-Markt passiert endlich mal wieder so ein bisschen was.
Kurze Frage, nimmst du deine Meta, die Ray-Ban Meta, nutzt du die? Also oder liegt die so eher auf dem Schreibtisch?
Ja, nee, ich nutze die, aber wenn ich, also tatsächlich nur, wenn ich halt irgendwie unterwegs bin und irgendwie die Brille brauche, wenn ich jetzt wie mit dir hier vor meinem Rechner bin, nutze ich sie nicht. Aber ich nutze sie und ich wollte ja auch dazu nochmal ein kleines Review machen, weil das ist tatsächlich sehr spannend. Ich glaube, heute schaffen wir es nicht. Kurz vertagt auf nächste Woche. Die hat wirklich ein paar sehr interessante Features, sowohl in der deutschen beziehungsweise europäischen Möglichkeit, aber eben auch, wenn man diese Sachen mal zur Seite wischt und dann sagt, wir schauen uns mal die Non-EU-AI-Act Funktionalitäten an. Die sind tatsächlich auch nochmal deutlich spannender und auch die kann man mittlerweile schon ganz wild hacken, wenn es halt darum geht, tatsächlich so dieses Licht auszuschalten und Co. Aber es gibt eine neue Brille, die so ein bisschen die weiterentwickeln will. Die nennt sich Halliday. Und Halliday's neue Glasses haben jetzt eigentlich fast die gleichen identischen Funktionen wie diese Meta Ray-Ban, aber darüber hinaus nutzen sie noch so ein ganz winzig kleines Modul, das wie so ein 3,5-Zoll Display dann direkt über dein Sichtfeld projiziert / zaubert. Weiß ich nicht, wie das genau geht. Und du kannst dadurch, also quasi eine Übersetzung in Echtzeit, du kannst dir deine Meeting-Notizen anzeigen lassen, du kannst dir eine Navigation von Google Maps anzeigen lassen, du kannst dir wahrscheinlich, keine Ahnung, Kalendereinträge, sonst irgendwas zeigen lassen. Die ist preislich ein bisschen teuer als die Meta Ray-Ban. Ich glaube, $389. Wenn man nicht mehr warten will, könnte man sie über Kickstarter für, glaube ich, $100 weniger bestellen. Die Live-Tests davon, die es im Internet gibt, die sehen gut aus, aber man weiß ja auch mittlerweile, wie gefaked die oft sind. Das haben wir ja letztes Jahr schon bei Pam Rabbit und bei diesen anderen Devices da gesehen. Also ich verfolge das Thema so ein bisschen und auch Ray-Ban macht mittlerweile neue Ideen, weil sie wollen halt auch tatsächlich so eine Netzhautprojektion in die nächste Brille einbauen. Und Meta geht so ein bisschen fremd. Die arbeiten nicht nur mit Ray-Ban, sondern die haben jetzt auch mit Okay, angekündigt, dass sie eine Brille für Sportler machen wollen.
Genau.
Fairerweise wahrscheinlich ist es genau die gleiche, die ich habe, vielleicht ein bisschen leichter und ein bisschen, weiß nicht, schmaler, aber von den Funktionalitäten ist es das gleiche. Mit meiner kann ich nicht wirklich Sport machen, dafür ist die auch irgendwie zu klobig und ich habe auch echt Schiss, wenn die runterfällt, ist irgendwie der Computer für $350 halt futsch, ne?
Viel Geld, viel Geld. Ja, ich bin gespannt. Also lass uns gerne nächste Woche mal vielleicht nochmal so einen kleinen Hardware-Fokus machen. Da gibt es ja durchaus zwei, drei Tools und auch Ankündigungen, ehrlicherweise. Und ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen, ob ich jetzt bereit bin bei Kickstarter. Ich habe nicht nur gute Erfahrungen gesammelt bei Kickstarter.
Ich habe da auch schon ein bisschen Geld verbrannt.
Genau. Dinge, die nie geliefert wurden und das Geld war weg. Ja, wir kommen zum, wie sagt man so, Yellow Press-Teil unserer Nachrichten. Also eine Nachricht vielleicht noch, das mache ich ganz schnell und auch deshalb ganz schnell, weil ich es nicht zu Ende gelesen habe. Microsoft bringt eine neue Plattform namens Core AI. Was soll Core AI in a nutshell machen? Es soll Entwicklerinnen und Entwicklern helfen, eigene AI-Agents für ihre Applikation letztendlich zu entwickeln. Das ganze Thema natürlich wie immer mit maximaler Kompatibilität und Schnittstellen zu Azure, Cloud, zu Copilot, GitHub und Co. Vielleicht für die Developer unter uns eine interessante Nachricht. Aber was ich noch viel spannender finde, ist, wir schauen ja immer, wenn wir über AI sprechen, immer sehr technologisch drauf. Ne? Also es gibt neue AI-Tools für Videogeneration, es gibt neue AI-Tools für bildgenerative Dinge. Also immer etwas, was irgendwie so ein bisschen techlastig ist. Aber AI, und das hast du ja eben auch in deiner bei den anderen Nachrichten schon mal so ein bisschen mit angeteasert, wird ja eben auch eingesetzt, um halt ja viele andere Dinge zu tun. Beispielsweise, um Krankheiten zu heilen oder aber in dem Fall Schlangengift, ein Gegenserum zu entwickeln. Was ich nicht wusste, du als alter Globetrotter und wahrscheinlich Schlangenkämpfer, erfahrener Abenteurer, bist wahrscheinlich, ist für dich ein alter Hut. Also wenn man von der Schlange gebissen wird, braucht es immer genau das Gegengift dieser Schlange, was meistens, je nachdem, wo man gerade ist, nicht unbedingt greifbar ist. Ich hörte, Australien soll so ein tendenziell sehr toxischer Kontinent sein. Deshalb, kleiner Spoiler, ich niemals in Australien Urlaub machen werde. Aber, und das kommt jetzt zur Nachricht, mit Hilfe von AI konnte man ein Gegenserum entwickeln, was eben nicht nur für ein spezielles Gift verfügbar ist, sondern was halt so wie so ein Breitband Antibiotikum wirkt. Und das, die nächste gute Nachricht, eben mit wenig Gegenwirkung. Das ist wohl auch so ein Problem bei diesen Antiserien. Die haben wohl wirklich viele Gegenwirkungen. Und es führt wohl auch dazu, dass weniger Arme und Beine amputiert werden müssen. Wie ich hörte, auch das scheint ein Problem zu sein, wenn man von der Schlange gebissen wird. Ja, das ist spannend. Auch das packen wir mal in die Shownotes als wirklich etwas aus der AI-Welt, was mal keinen Tech-Fokus hat. Ja, dann habe ich noch etwas mitgebracht. Die Bundestagswahlen stehen auch vor der Tür. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, noch irgendwie 40 oder 35 Tage, irgendwie sowas. Und es werden gerade, ein Tool ist bereits live und es wird noch an einem zweiten Tool entwickelt, was mit Hilfe von AI Fragen rund um die Wahlprogramme der jeweiligen Parteien beantworten können soll. Eins davon ist Wahl.chat, kann man sich schon anschauen, auf die Webseite gehen und kann dann einfach Fragen stellen und dieses Tool durchsucht dann entsprechend die unterschiedlichen Wahlprogramme. Und es gibt noch ein weiteres Tool namens wahlweise.info, das soll aber erst Ende des Monats oder Anfang nächsten Monats starten. Und einen Test dazu haben wir auch verlinkt. Der ist vom NDR oder vom SWR, ich bin mir nicht ganz sicher, der sich beide Tools etwas intensiver angeschaut hat. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Das mal so aus ist es Yellow Press, also aus der allgemeinen Nachrichtenlage.
Ja, aber gerade so das Thema Wahlen, ich meine, das betrifft uns jetzt gerade alle. Es wird jetzt in den nächsten Wochen tatsächlich super wichtig und sich dann auch damit zu beschäftigen. Das heißt, und wir verlinken das hier auch nochmal explizit, aber dieses Wahl.chat und die Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz auch in diesen alten Wahlomat, den wir ja so kennen, das ist so ganz cool. Da vielleicht auch ein Post, den wir auch nochmal mit verlinken können, von André Bayorat von einer ganzen Weile, den ich richtig stark fand. Also er hat einen total simplen Prompt bei ChatGPT reingemacht und er hat dann gepromptet, weise jeder Partei in Deutschland ausgehend von ihrem Wahlprogramm eine Jahreszahl zu. Wie würde dieser aussehen? Ob nur die Partei und das Jahr ausgeben, ja, nicht noch irgendeinen Schnickschnack. Und es ist total spannend, einfach mal zu sehen, wie die aktuell auch in die Zukunft oder in die Vergangenheit gehen. Ne? Also kann man sich wahrscheinlich denken, aber es ist sehr...
Ist ein bisschen erwartungskonform, wenn ich ehrlich bin.
Also ja, ist es aber
es ist nicht so überraschend.
Es ist trotzdem klar, weil es halt tatsächlich aus den aktuellen Nachrichten und aus den Wahlprogrammen das einmal irgendwie ableitet, mit irgendeiner Analysemöglichkeit. Aber eine CDU, CSU wäre bei 1950, SPD 1970, die Grünen 2030. Ne? Sehr spannend. FDP immer noch irgendwie bei 1990 stehen geblieben. Die Linke sogar 1980, AfD, müssen wir ein ganzes Schritt nach hinten gehen, 1930, wundert niemand. Und dann gibt es noch Volt, die gehen so nochmal einen Schritt nach vorne, tatsächlich sehr zukunftsgewandt auf 2040. Von daher, den verlinken wir auch mal, ist super schön und auch gerade die Diskussion, die sich dann unter diesem großen LinkedIn-Thread von André und Co. dann irgendwie fortgesponnen hat, da kann man mal richtig tief eintauchen, auch nochmal eine andere Perspektive in die Wahlprogramme zu nehmen und das Ganze natürlich dann auch gebackt durch Wahl-O-Mat mit KI im Hintergrund. Das hilft dann schon sehr, die Meinung auch ein wenig zu verändern bzw. auch zu schärfen.
Genau, wir verlinken es hier immer in die Shownotes. Ich habe jetzt zum Nachrichtenende, hätte ich fast gesagt, also zu Ende unserer Podcast-Folge noch drei Tools mitgebracht, die ich zum Besten geben würde, wenn du möchtest. Das eine heißt screenpie.pe. Was ist ScreenPie? Ein wirklich Alpha, das Ding ist noch so wackelig, aber eine Applikation, die du installieren kannst und dann kannst du sogenannte ScreenPipes installieren. Das Ding heißt auch ehrlicherweise nicht ScreenPie.pe, sondern ScreenPipe, wenn man es ausspricht, sehe ich gerade, aber sogenannte ScreenPipes hinzufügen. Fangen wir erstmal an von der Wirkungsweise. Also ScreenPipe läuft quasi permanent im Hintergrund und zeichnet jede Bewegung, was auf deinem Mac gerade passiert, auf. Also es macht permanent Screenshots die ganze Zeit und das, was du sprichst, wird ebenfalls aufgezeichnet. Und was du dann machen kannst, ist, du kannst dir verschiedene Module installieren, die dann auf Basis dieser Daten, das läuft übrigens alles lokal, aber auf Basis dieser Daten, es wird eine SQL-Datenbank angelegt, die ist auch nicht verschlüsselt, also man muss schon wirklich schmerzbefreit sein, das aktuell zu nutzen. Ich habe es nicht lange genutzt, to be honest. Aber du kannst dann tatsächlich auf Basis dieser Daten, die du hast, Fragen stellen. Nach dem Motto, ich habe doch heute Morgen eine E-Mail geschrieben, such mir noch mal raus, was da war. Was dann nicht passiert ist, dass die entsprechende Applikation gestartet wird, sondern es bleibt dann alles in diesem Chatfenster. Aber du kannst halt wirklich den kompletten Tag durchsuchen und geht so ein bisschen in die Richtung, was Microsoft ja gerade aktuell macht, beziehungsweise was ja auch, ich glaube, Claude angekündigt hat, wobei da geht es weniger darum, den Bildschirm zu überwachen, sondern eher ein richtiger Assistent zu sein, schreibt mir eine E-Mail an und dann wird Outlook gestartet und so weiter. Aber nichtsdestotrotz für die Schmerzbefreiten unter uns, schaut es euch an, vielleicht hat ja der eine oder die eine oder andere Zeit, um das mal zu testen.
Es sieht gruselig aus auf der Seite.
Das ist gruselig.
Und vor allem, also ganz groß, own your data, 100% private, runs offline und pass auf, extreme security. Also ich meine, was kann da schon schiefgehen bei extreme security?
Das kann da schon schiefgehen. Ich war total beruhigt und habe das Ding erstmal laufen lassen. Ich würde mich nicht wundern, wenn morgen mein ganzes Geld vom Konto weg ist. Naja.
Viel ist es nicht.
Das gut, dass du es ansprichst. Ich habe noch zwei weitere Sachen mitgebracht. Einmal das Thema Adobe Podcast. Das finde ich ganz spannend, weil ich weiß, dass es auch bei uns mittlerweile zum Einsatz kommt. Dieses Ding ist wirklich crazy, was die Tonverbesserung betrifft. Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ihr hört uns nur deshalb so schön, weil dieses Tool unter anderem zum Einsatz kommt. Es gibt bei den Shownotes auch ein Testfile von einer Telefonaufnahme. Falls du es noch nicht gehört hast, lieber Sascha, hör es dir mal an und hör dir danach mal die Verbesserung an. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht und ich kann es nicht glauben, dass es echt ist. Ich habe mir aber versichern lassen, das ist so gut. Und wenn man sich unsere Podcasts und auch die Tonqualität anhört, scheint es auf jeden Fall der Wahrheit zu entsprechen. Ein letztes Tool, was interessant ist, vor allem auch interessant im Kontext von E-Commerce, ist Leffa. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, ich glaube so. Es ist ein Tool zum Erzeugen von Personenbildern. Hört sich super unspektakulär an. Was es aber ist, ich kann ein Bild von jeder beliebigen Person hochladen, im besten natürlich als Ganzkörperbild, und kann dann Kleidungsstücke als Referenzbild hochladen und kann mir diese anziehen. Ich habe das mal getestet und ehrlicherweise, das sieht schon überzeugend aus. Und wenn ich mir jetzt, das ist ein großes Problem, ne, Zalando etc., also alles, was im E-Commerce so stattfindet, dieses Tool
kann das lösen. Also ich nehme an, dass die meisten E-Commerce-Player schon an vergleichbaren Lösungen arbeiten. Aber hier ein schöner Showcase, wie man es machen kann. Kann jeder hochladen, kann jeder mit Referenzbildern ausprobieren, lädt ein zum Spielen. Und wenn man mal wissen möchte, wie man im Schottenrock aussieht, einfach ein Bild von sich hochladen und dann entsprechendes Kleidungsstück auswählen und Spaß haben.
Du bringst mich auf sehr dumme Ideen.
Zum Glück gibt es keine Bilder von mir, oder ich hoffe, du hast keine.
Nein.
Nein, natürlich nicht. Ich sehe mich schon wieder im Neoprenanzug. Das sind deine Fantasien, lieber Sascha.
Ich sag mal, Schottenrock und Neoprenanzug wäre dein kleinstes Problem.
Sehr schön. Gut, wir kommen zum Ende unserer zweiten Folge in diesem Jahr, der zweiten Folge unter der Flagge von Permanent Banking. Wir freuen uns nach wie vor, dort unser neues Zuhause gefunden zu haben. Nichtsdestotrotz freuen wir uns nach wie vor über Feedback. Hat euch die Folge gefallen? Habt ihr Anregungen? Dann sagt uns das. Ihr wisst, wo ihr uns erreichen könnt, in den sozialen Kanälen und natürlich auch unter paymentandbanking.com. Worüber wir uns natürlich auch freuen, ist Kritik. Wenn ihr positive Kritik habt, lasst uns ein Like da auf den Podcast-Plattformen. Wenn ihr negative Kritik habt, lasst uns trotzdem auch ein Like da. Also immer liken ist gut. Und wenn ihr Anregungen, wie gesagt, oder spannende Nachrichten habt aus der Welt von AI, auch mit Fokus auf Payment und Banking und Fintech, lasst es uns wissen. Und an dieser Stelle bleibt nur noch Danke zu sagen fürs Zuhören und bis bald.
Ciao, bis bald.